geht um die Jahreslosung in den Phasenweis. Was ist hingehängt? Mal ein Bild von verschiedenen Bildern. Wir werden gleich noch eins, noch nicht, jetzt gleich dann sehen, wo es noch auch noch mal ein Bild ist. Viele Künstler haben so Bilder gemalt, die sie immer am Anfang des Jahres dann veröffentlichen und wo man dann etwas über die Jahreslosung, die uns begleiten soll, dann auch sehen kann. Und hier ist eins davon.
Aber wir gehen mal zurück in das Jahr 55 nach Christus. Und wir fliegen ein wenig bis zum Mittelmeer in die griechische Hafenstadt Korinth. Schon früh am Morgen weht da ein warmer Wind. Es ist nicht so nasskalt wie bei uns hier in Deutschland. Es riecht nach Salzwasser. Obwohl es noch früh am Tag ist, herrscht doch ein buntes Treiben in der Stadt. Die Geschäfte sind schon auf, es herrscht ja ein buntes Treiben dort. Viele Leute sind schon unterwegs in den Gassen, der Handel blüht. Die Stadt ist ja ein Knotenpunkt, an dem See- und Landwege ineinander übergehen. Da findet man nahezu alles. Es gibt schräge Typen, die als Seeleute an Land gegangen sind. Für andere endet eine lange, beschwerliche Reise. Auch viele Kriminelle sind unterwegs in dem Geschiebe und Gedränge der Menschen. Viele suchen nach großen Entbehrungen auf See das Vergnügen. Über der Stadt ragt der Akrokorinth auf, ein Hügel, auf dem sich der Tempel der Liebesgöttin Aphrodite befindet. Dort machen hunderte sogenannte Tempeldienerinnen, Priesterinnen den Tempelbereich zu einem antiken Rotlichtviertel. Korinth im Jahr 55 ist so etwas wie die Reeperbahn auf St. Pauli heute. Das Leben pulsiert in der Stadt. Alle möglichen Kulturen prallen aufeinander. Die intellektuellen griechischen Philosophen treffen auf die jüdisch geprägten Orientalen, die kleinasiatischen Kaufleute auf die europäischen Handelsreisenden. Und mitten in diesem multikulturellen Gewirr, das noch durchsetzt ist von Kriminellen, Freiern und Prostituierten, da lebt im Jahr 55 eine gar nicht so kleine christliche Gemeinde. Die Christen und Christinnen treffen sich in einem privaten Haus irgendwo am Rand der Stadt. Aus den unterschiedlichen Vierteln sind sie zusammengekommen, Menschen, wie sie verschiedener nicht sein können. Die einen reich, die anderen bettelarm. Die eine schwarz, der andere weiß. Die einen intellektuell, die anderen eher schlicht. Die einen rational und nüchtern, die anderen emotional und charismatisch. Afrikaner, Asiaten, Europäer, alle mit ihrer eigenen Sprache. Aus unterschiedlichen Kulturen und mit ihren ganzen unterschiedlichen Prägungen und ethischen Überzeugungen. Die einen berufen sich auf den begnadeten Redner Apollos, der mit rationalen Argumenten den Glauben begründet. Die anderen schwören auf die Botschaft von Paulus und das Evangelium von der Gnade Gottes. Und wieder andere heben Petrus oder sich selbst hoch. Das ist in der Gemeinde immer ein Reibepunkt. Es haben sich Parteien gebildet, die ich sag mal salopp, nicht mehr riechen können. Der eine rümpft die Nase über den anderen in der Gemeinde. Statt Liebe zu üben, geht man auf Distanz. Der fromme Laden in Korinth steht kurz davor, auseinanderzubrechen und sich zu spalten. Eine Situation, die uns heute auch nicht so ganz unbekannt ist. Als die Gemeindeglieder an diesem Morgen im Jahr 55 in den Gottesdienst gehen, erwartet sie eine Überraschung. Ein Brief an die Gemeinde ist angekommen. Ein Schreiben vom Apostel Paulus. Er kennt die Korinther ganz gut, er hat diese Gemeinde selbst gegründet, 5 Jahre ist das her. Dann ist er als Missionar weitergezogen, Aber über Boten war er immer informiert über das, was in Korinth los war. Diese Gemeinde liegt ihm am Herzen, er liebt sie. Aber zugleich leidet er, was da alles passiert. Und deshalb kämpft er nun leidenschaftlich um sie und fordert sie heraus, anders zu leben, als sie das zeigen. In seinem Brief, dem ersten Korintherbrief, malt Paulus der Gemeinde vor Augen, wie anders sie in dieser Stadt Korinth leben können. Paulus argumentiert, er begründet, er versucht, den Christen und Christinnen zu erklären, er wirbt um sie. Er sagt, bevor ihr euch an eurer Unterschiedlichkeit aufreibt und nur noch darauf seht, was euch unterscheidet, schaut doch auf das, was euch verbindet. Im Kern gehört ihr trotz eurer Unterschiede zusammen. Ihr seid alle Teil an dem einen Leib Christi. Das soll euer Handeln bestimmen, nicht die unterschiedlichen Sichtweisen und Vorstellungen und Meinungen. Jesus ist es, der euch verbindet, so verschieden ihr auch seid. Er ist es, der euch alle mit Gott versöhnt hat, der euch allen eure Schuld vergibt, der euch alle liebt, egal wer ihr auch seid und woher ihr kommt. Diese Liebe Jesu ist es, die euch verbindet, die euch prägen und euch aus jedem Knopfloch strahlen sollte. Deshalb sage ich, alles, was ihr tut, das geschehe aus Liebe. Und das ist jetzt die Jahreslosung 2024. Wie in jedem Jahr, so wollen wir auch heute wieder ein Bild von Dorothee Krämer anschauen, das sie zur Jahreslosung gemalt hat. Jetzt, Resa, kannst du es einblenden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist das Motto, das Bild bitte. Das ist das Motto am Ende des ersten Korintherbriefes, so ein fast letzter Satz. Ein Schlusssatz, ein Satz, der die Konsequenz dessen zeigt, was vorher geschrieben ist. Ein Motto, ein Appell, kurz und knapp, prägnant und einschärfend, genau das. Ein Erinnerungssatz, den man gut behalten kann, ein Slogan, der so tief in unser Herz eingepflanzt ist, dass wir ihn nicht vergessen können. Ich glaube, der ist auch so, dass man ihn gut auswendig lernen kann. Ja, den kann man gleich behalten, alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Wir wollen in unserer Unterschiedlichkeit zeigen, dass wir doch zusammengehören, dass wir verbunden bleiben, egal was wir denken. Das würde uns doch von der Welt unterscheiden, ja? Da geht man total auseinander, hält sich voneinander fern, redet nicht mehr miteinander. Menschen kommen heute in Vereinen zusammen, weil sie ein bestimmtes Interesse verbindet. Brieftauben oder Briefmarken, Volleyball oder Tennis, eine Musikband oder ein Kammerorchester. Das ist ihr gemeinsames Hobby. Das macht ihnen Spaß. Da geht es doch nicht darum, wie sie so sonst denken. Aber in einer christlichen Gemeinde ist das anders. Uns verbindet nicht ein Hobby, sondern eine Person, nämlich die von Jesus Christus, der gemeinsame persönliche Glaube an ihn. Wir würden normalerweise hier gar nicht zusammen sein, wenn uns Jesus nicht zusammengeführt hätte. Aber er hat es so gewollt. Er hat es so gewollt, dass die unterschiedlichsten Menschen sich verbinden, eine Gemeinde bilden und sich gegenseitig lieb haben, so wie Jesus uns geliebt hat. Die Liebe soll in unserer Gemeinde und aus unserer Gemeinde leuchten. Jetzt schauen wir uns das Bild an. Denn es zeigt den Unterschied. In der Bildmitte sehen wir ein lichtdurchflutetes Herz. Also so ein Herz, das hier rot gemalt wird, aber da ist es Licht durchflutet mit weißem, hellem, gelbem Licht, fast golden. Das Herz ist doch das stärkste Symbol der Liebe, ja? Etwa bei zwei Liebenden, die sich zueinander dann, die sich finden, Herz und Herz vereint zusammen. Wenn wir lieben, dann ist unser Herz beteiligt. Liebe ist keine kalte Sache, keine gefühlsarme Sache. Liebe bedeutet Wärme und Leidenschaft. Und vielleicht hat Dorothee Krämer deshalb dieses Herz in ihrem Gemälde mit einem Lichtschein bestrahlt. Ich kann mich daran erinnern, dass etwa der Maler Marc Chagall die Farbe Gelb auch in vielen seiner Bilder, seinen biblischen Motiven, gemalt hat. Das hat immer eine große Bedeutung. Nämlich, Gelb ist eine Symbolfarbe für die Herrlichkeit Gottes. Da flutet der Glanz Gottes bei Chagall meist von oben herunter auf die Erde und auf Personen. Gottes Herrlichkeit erfasst den Menschen, bestrahlt ihn, fällt in sein Herz hinein. Wenn ich liebe, bedeutet das, das Licht, das in mich hineinleuchtet, das macht auch meine Umgebung hell. Es wird im Leben eines anderen schön warm. Da fällt ein Lichtschein von Gott durch uns hindurch auf andere, egal wer sich da in der Umgebung aufhält, auf alle, die Sympathisanten, aber auch die Unbeliebten, die Freunde und die Feinde, die Starken und die Schwachen. Was muss ich tun, damit dieser Lichtschein Gottes in mein Leben fällt? Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde. Ein klares Wort. Wir müssen nur den Geist Gottes bitten, uns mit dieser Liebe zu füllen. Wir sehen ein breites Farbspektrum um das Herz herum. Aber nicht alles ist rosarot und schön und hell. Es ist ein Panorama auch mit dunklen Farben am linken Rand und am rechten Rand. Mir scheint es, die Künstlerin will ausdrücken, im Leben gibt es nicht nur schöne, glückliche, unbeschwerte Momente, es gibt auch die dunklen Seiten. Enttäuschungen, Schicksalsschläge, schwere Verluste, Traumata, belastende, bedrückende Erlebnisse, die uns runterziehen. Nein, das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, auch für Christen nicht. Schöne Momente und enttäuschende Erfahrungen sind miteinander verwoben. Wir kennen das alle. In der rechten Hälfte des Bildes ist nun ein Bibeltext hineingeschrieben worden in die verschiedenen Farben. Es sind die bekannten Sätze aus 1. Korinther 13, das habe ich ja vorhin in moderner Übertragung gelesen, das sogenannte Hohelied der Liebe. Ein Text, der oft bei Hochzeiten vorgelesen wird, aber eigentlich haben diese Sätze damals nichts mit Hochzeiten zu tun. Paulus verwendet sie aus dem gleichen Grund wie die Jahreslosung. Es ist eine Erinnerung an die Christen, wo er ihnen zeigen will, was wirklich wichtig ist. Nicht der Streit um die kleinen Dinge und Nebensächlichkeiten, sondern die Liebe zählt. Und wenn sie es uns fehlt, dann ist alles andere unnütz. Das Hohelied der Liebe ist ein Wort für die Gemeinde, um sie zusammenzuhalten. Und deshalb muss Paulus ihnen sagen, was denn unter der Liebe, die von Gott kommt, zu verstehen ist. Paulus beschreibt, wie das geht, eine Liebe zu leben, die Gottes Liebe widerspiegelt. Das ist ja mehr als nur ein Gefühl, ein Verliebtsein. Es geht darum, dass wir die Menschen um uns herum mit den Augen Gottes sehen, dass sie Geliebte sind von Gott. Auch die, mit denen wir nicht zurechtkommen. Auch die sind von Gott geliebt. Nicht wahr? Aus uns selbst heraus können wir diese Liebe nicht zeigen. Das geht über unsere natürlichen Kräfte, das schaffen wir niemals. Wir brauchen da Gottes Kraft, müssen erst selbst von ihm erfasst und berührt werden. Aber dann beschreibt Paulus nun an einigen Beispielen in der Bibel, wie das aussieht mit so einem liebevollen, freundlichen Verhalten. Dass wir Menschen achten und nicht hassen. Dass wir vergeben und nicht heimzahlen. Dass wir uns nicht überheben und mit unseren Fähigkeiten prahlen. Dass wir nicht bitter werden und anderen etwas nachtragen. Dass wir aufrichtig sind und nicht hinterlistig und rücksichtslos. Dass wir geduldig sind mit denen, die mal einen Fehler gemacht haben. Ja, das ist nicht leicht. Wir müssen das immer und immer wieder und jeden Tag neu durchbuchstabieren, weil wir nie fertig werden, das perfekt zu können. Vielleicht wäre es mal eine Idee, mal jeden Monat diesen wunderbaren Text aus 1. Korinther 13 zu Hause zu lesen und zu studieren. Vielleicht kann das dich so auch dieses Jahr 2024 begleiten. Vielleicht kannst du Erfahrungen aufschreiben, wie du Gottes Liebe weitergeben könntest oder dir Ziele und Wünsche notieren, was du tun willst. Die Jahreslosung formuliert prägnant alles, was ihr tut. Das klingt ja sehr herausfordernd, alles. Egal was. In allem soll die Liebe Gottes leuchten. Ich erinnere euch an das Herz. Es muss zu einer Herzensveränderung kommen. Das Herz muss durchflutet werden von Gottes Licht. Dann kann es alle um uns herum bestrahlen. Nicht wir selbst sind das Licht, aber wir sind wie ein Fenster, durch die das Licht hindurchleuchtet. Vielleicht merken wir manchmal gar nicht, wie Gottes Licht durch uns in das Leben anderer leuchtet. Wir sagen etwas, wir tun etwas und wir sagen, ach, das war doch nichts Besonderes, war doch nichts Großes. Wir spüren nicht, dass durch ein freundliches Wort, ein Lächeln, einen warmen Händedruck jemand gezeigt haben, dass wir uns freuen, ihn zu sehen. Heute Morgen, als ich hierher fuhr, hörte ich im Radio eine Sendung von einem Menschen, der eine Weltreise unternommen hat. Und der sagte dann, ja, in allen Ländern, bei allen Menschen, da ist eines immer ganz prägnant. Das verbindet uns in der Menschheit. Das ist, wenn wir lachen. Und ein Lachen kann schon entspannen. Eine Atmosphäre, die vielleicht belastet ist, die bedrückt ist, kann vielleicht schon entspannen. Und wenn wir irgendetwas Positives sagen oder zeigen oder ausdrücken dann und denken, es war doch nichts, kann das für den anderen ganz bedeutsam sein. Ein mutmachendes Wort sein, ein schönes Gefühl auslösen. Entscheidend ist, dass wir uns öffnen, unser Herz öffnen und Gottes Liebe in unser Herz lassen. Und dann wird Gott schon das Ausstrahlen von uns zu anderen. Gibt ja auch Möglichkeiten und Momente, wo wir vielleicht manches nicht aus Liebe tun. Hier steht ja alles, ne? Und ihr wisst das alle und ich auch. Manches tun wir auch nicht aus Liebe. Mit Zähneknirschen, vielleicht auch mit muffeligem Gesicht. Das muss ich jetzt auch noch machen. Wir kennen das, dass wir etwas aus Pflichtgefühl heraus tun. Und dass wir versuchen, so den Erwartungen anderer zu entsprechen, auch vielleicht den Erwartungen von uns selbst oder auch von Gott. Wir tun unsere Arbeit mit zusammengebissenen Zähnen. Nicht immer haben wir ein Lächeln auf dem Gesicht, ne? Das macht nicht immer alles Spaß. Und andere, die uns dann sehen und erleben, die spüren sehr genau, wie es hinter unserer frommen Maske aussieht, was wir tatsächlich fühlen und denken. Also wir wissen, wie das ist, ohne Liebe etwas zu tun. Es passiert uns sehr oft, wenn wir ehrlich sind. Und wir lassen diesen Satz, alles, was ihr tut, so gar nicht an uns heran. wir schieben das dann eher auf die anderen, die sollen das dann machen. Wir denken oft an die Ausnahmen, nicht? Alles, ja, alles, aber außer der Beziehung zu meinem Arbeitskollegen geschehe aus Liebe. Alles außer die Beziehung zu meiner Schwester oder meinem Bruder geschehe aus Liebe. Alles außer die Beziehung zu meinem Nachbarn, diesem unausstehlichen Depp, geschehe aus Liebe. Oder alles außer die Beziehung zu diesem Gemeindeglied oder zu jedem Gemeindeglied, der ist total anders, der ist so total, vielleicht sogar total unbiblisch, geschehe aus Liebe. Aber Paulus lässt keine Ausnahme zu. Er formuliert den neuen Maßstab für uns Christen. Alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe. Das ist eine große Herausforderung. Aber mit der Kraft, die Gott uns schenkt, ist das möglich. Wir dürfen uns jeden Tag von seiner Liebe beschenken lassen, gerade dann, wenn Konflikte drohen oder wenn es mal hapert, dann sollen wir uns an seine Liebe erinnern, uns vielleicht zurücknehmen und darauf verzichten, dass wir Recht haben wollen. Zur Jahreslosung 2024 fand ich eine zusammenfassende Meditation von Cornelius Kuttler. Die will ich euch am Schluss der Predigt vorlesen. Er ist Pfarrer und Leiter der evangelischen Jugend, des evangelischen Jugendwerkes in Württemberg. Alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe. Große Worte sind das, vielleicht zu groß für mich. Wie oft scheitere ich an mir selbst, werde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Ich liebe nicht, sondern bin gleichgültig. Ich gehe nicht auf andere zu, sondern ziehe mich ängstlich zurück. Ich verzeihe nicht, sondern bin gefangen in dem, was war. Dann sehe ich die Liebe, die Jesus Christus gelebt hat. Für mich mögen die Worte zu groß sein, aber nicht für ihn, weil uns in seiner Liebe Gott selbst begegnet. Diese Liebe ist stärker als Hass. Sie überwindet Gräben. Sie macht Wunden heil. Diese Liebe verändert auch mich. Es kommt darauf an, nicht meine Liebe zu leben, sondern seine, weil es seine Liebe ist, die mir die Kraft gibt, aufzubrechen aus dem, was mich festhält und lähmt, aufzubrechen hin zu anderen, selbst zu dem, mit dem ich eigentlich fertig bin, selbst zu der ich nicht mehr in die Augen sehen kann. Seine Liebe hat die Kraft, verkrustete Herzen aufzubrechen. Nicht um große Worte geht es also, sondern um eine Liebe, die Leben verändert. Amen.